Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt sie Susanne Kuhlmann. Unsere Themen: Vermeiden und Wiederverwerten. Heute erscheint der Plastikmüllreport des UN-Umweltprogramms. Ein Schritt auf dem Weg zum geplanten Kunststoffabkommen. Dazu ein Gespräch mit Laura Griestop vom WWF. Atomkraft? Oui. Windkraft? Non. Frankreich streitet über die Energiepläne von Präsident Macron. Auf Lanzarote wird ein Verfahren für Strom aus Erdwärme erforscht. Die Post beantragt die vorzeitige Erhöhung des Briefportos. Die Verbraucherschlichtungsstelle, die sich um Versicherungsfragen kümmert, legte ihren Jahresbericht 2022 vor. Wann besteht Anspruch auf eine Eltern-Kind-Kur? Das ist schließlich Thema im Verbrauchertipp. Heute erscheint der Plastikmüllreport des UN-Umweltprogramms in Paris. Dort beginnt in 14 Tagen die zweite Sitzung von Regierungen, Unternehmen und Wissenschaftlern aus aller Welt auf dem Weg zu einem globalen Kunststoffabkommen. Kunststoffprodukte sind langlebig. Was einmal in Flüsse, Meere, Böden, Menschen, Tiere und Pflanzen gelangt ist, bleibt dort sehr lange. Der WWF fordert nun weltweite Verbote für risikoreiche und unnötige Kunststoffprodukte. Ich fragte Laura Griestop, die sich beim Worldwide Fund for Nature mit Kunststoffen und Verpackungen beschäftigt, an welche sie dabei denkt.
Genau, erstmal vielen Dank und ich möchte noch mal kurz einen Moment nutzen, zu sagen, wie wichtig dieses Abkommen ist, was jetzt bis Ende 2024 verhandelt wird. Denn allein 2019 wurden 353 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle weltweit erzeugt und insgesamt nur rund 10% wurden wir recycelt. Und weltweit werden viele Plastikprodukte im Meer, treiben sie oder sie werden angeschwemmt. Das sind meist kurzlebige Konsumgüter, die einen geringen Wert haben, zum Beispiel Wattestäbchen, Plastikbesteck, Feuchttücher oder auch Windeln. Die meisten haben eine sehr, sehr kurze Lebensdauer und werden halt schnell entsorgt. Und wir haben jetzt uns das mal angeschaut, haben verschiedene Kriterien aufgestellt und haben geschaut, welche Plastikprodukte brauchen wir eigentlich nicht, welche könnten wir eigentlich vermeiden. Und ich möchte das mal kurz aufteilen in zum Beispiel Kunststofffaserprodukte oder auch starre oder flexible Kunststoffe, also zum Beispiel Feuchttücher oder auch Zigarettenfilter, aber auch einige Einwegprodukte, zum Beispiel im Verpackungsbereich, die eine ganz kurze Lebensdauer haben, wo wir wirklich sagen können, die können wir entweder jetzt schon vermeiden oder die können wir halt langfristig vermeiden. Und die haben wir uns in einer Studie angeschaut und das möchten wir jetzt in die Diskussion auf UN Ebene gerne mit einbringen.
Das neue Abkommen soll ja Ende 2024 fertig sein. Was sollte und könnte denn auch jetzt schon, also beim nächsten Treffen in 2 Wochen, erreicht werden? Vielleicht auch auf Grundlage Ihrer Studie, Ihrer Berichte, die Sie dort einreichen.
Was jetzt auch schon erreicht werden kann und sollte, ist ein Bekenntnis zu globalen Regeln, dass wir quasi nicht ein freiwilliges Abkommen haben am Ende, sondern wirklich ganz konkrete Regeln. Und da sind auch sehr viele UN-Länder schon dafür. Wir haben einen sogenannten Plastiknavigator, den Sie online finden können. Und da haben wir uns die Positionen aller UN-Länder angeschaut und haben geguckt, was denken die eigentlich? Und insgesamt 132 Staaten unterstützen Verbote für bestimmte Kunststoffartikel, unterstützen, dass manche Sachen auslaufen bis 2035 meinetwegen und dann ersetzt werden, und unterstützen, dass Produkte kreislauffähig sein sollten. Also, dass wir quasi nur Polymere einsetzen, die wir auch recyceln können, dass diese nicht toxisch sein müssen. Und ich erwarte mir von den UN-Verhandlungen, dass die Länder da auch ganz konkret werden und auch so konkret wie möglich sagen, was da auch erreicht werden kann. Und da vielleicht noch was spannend ist, es gibt auch schon ein Options Paper des UN Environmental Program, wo auch schon ganz konkrete Vorschläge gemacht werden.
Was wären denn konkrete Ideen, die schon umgesetzt werden könnten?
Also konkret, wie gesagt, dass globale Regeln verbindlich vereinbart werden, dass man sagt, manche Produkte können wirklich verboten werden, dass man vielleicht auch schon Zeiträume festlegt, bis wann das möglich ist, dass man sich zum Beispiel auf Produktkategorien einigt, dass man sich zum Beispiel auch auf Polymere einigt, dass man Kreislaufwirtschaftsprinzipien in den Vertrag mit aufnimmt, dass man so zum Beispiel Abfallmanagementsysteme, wie wir eins in Deutschland haben, also der erweiterten Produzentenverantwortung, das wiederum heißt, dass die Unternehmen Verantwortung für ihre Produkte, also auch für das Lebensende der Produkte, für das Abfallmanagement übernehmen und dass die Länder sich darauf einigen, diese globalen Abfallmanagementsysteme weltweit zu etablieren. Da muss man natürlich auch wieder schauen, schauen, jedes Land ist anders. Zum Beispiel gibt es informelle Sektoren, wo Leute Müll schon sammeln und auch davon leben, dass sie diesen Müll sammeln. Und das muss natürlich in die Systeme integriert werden. Das sind so ein paar konkrete Ansatzpunkte, die im Vertrag auftauchen sollten.
Die Langlebigkeit von Kunststoffprodukten ist ja auf der anderen Seite auch etwas Positives. Sie hatten eben die Kreislaufwirtschaft erwähnt. Mehrfach nutzen und wiederverwerten statt wegzuwerfen. Da ist vermutlich noch viel Luft nach oben.
Da ist ganz viel Luft nach oben. Und da wünschen wir uns auch sehr, dass der Vertrag das auch aufgreift, dass es nicht nur um Recycling geht. Weil ganz oft heißt es nur, wie schaffen wir eine bessere Recyclingfähigkeit? Dabei fängt es viel, viel früher an. Wir produzieren so viele Produkte, die wir eigentlich nicht benötigen. Deswegen vermeiden. Und wo wir nicht vermeiden können, genau das, was Sie angesprochen haben, wieder nutzen. Einfach auswaschen, ne? Also und dann wieder befüllen und wieder nutzen. Und das kann man für die verschiedensten Produktkategorien machen, um das mal ein bisschen greifbarer zu machen. Wir in Deutschland haben seit Anfang des Jahres die sogenannte Mehrwegangebotspflicht. Das heißt, wenn ich als Konsumentin, als Konsument in einen Gastronomiebetrieb gehe und ich möchte einen Coffee to go, kann ich fragen, kann ich das bitte in Mehrweg bekommen? Und die Läden sind verpflichtet, mir das auch in Mehrweg auszuhändigen. Und dann wird das zurückgegeben, dann wird es gereinigt und dann wird es wiederverwendet. Und wenn diese Systeme wirklich hochskaliert werden und wenn ich das dann auch woanders zurückgeben kann und woanders wieder ausleihen kann, dann spart das unfassbar viele Ressourcen. Das wäre super, wenn wir das auch mit in den Vertrag integrieren könnten, dass Mehrwegsysteme auch eine große Rolle spielen müssen in Zukunft.
Soweit Laura Griestop vom WWF über Kunststoffmüll und das geplante UN-Abkommen zu seiner Vermeidung. In Frankreich soll die Stromversorgung künftig weiter zu einem erheblichen Teil durch Kernkraft gesichert werden. Aber der Anteil der erneuerbaren Energien am Mix, der soll von jetzt knapp 20% deutlich ansteigen. Präsident Macron plant 50 Offshore-Windparks vor Frankreichs Küsten. Einen davon bei Le Triport in der Normandie. Heute entscheidet die französische Nationalversammlung über den Ausbau. Aus Le Triport berichtet Friederike Hofmann.
Der Seilzug hebt die großen grünen Plastikkisten voll mit Jakobsmuscheln aus dem Bauch des Schiffes im Hafen von Le Triport in der Normandie. Fast die ganze Nacht war Fischer Ludovic mit seinem Schleppnetz auf dem Ärmelkanal unterwegs. Mit dem heutigen Fang ist er nicht zufrieden. Doch der Fang heute ist nicht die größte Sorge von Fischer Ludovic und seinen Kollegen. Sie haben Angst um ihre Zukunft. Vielleicht müssen wir die Fischerei aufgeben. Es ist zu spät. Ludovics Schiff hat vor dem Gebäude der Fischereikooperative von Le Triport festgemacht. Auf einem großen Schild an der Wand steht: Nein zur Windkraftdiktatur. 15 Kilometer vor der Küste von Le Triport soll ein Windpark entstehen. Die Fischer fürchten um ihre Existenz. Der Chef der Fischereikooperative Olivier Biquet fährt mit einem kleinen Boot aufs Meer hinaus. Nah heran an die Stelle, wo der Windpark gebaut werden soll. 62 Windräder sollen sich hier bald drehen und Strom für 850.000 Menschen erzeugen. Geringe Wassertiefe, stabiler Untergrund. Auch deshalb hat die Regierung das Gebiet ausgewiesen. Biquet hat Sorge, dass das Ökosystem langfristig zerstört wird. Das Wasser ist relativ flach. Dadurch fällt mehr Licht hinein. Außerdem ist es weniger kalt. Es gibt also viel Nahrung. Das ist die perfekte Mischung. Deshalb ist das der fischreichste Ort im ganzen Ärmelkanal. Der Windpark werde viel zu nah an der Küste entstehen, kritisieren Umweltverbände, die sonst selten auf Seiten der Fischer sind. Biquet und seine Kollegen fürchten, dass die Fische langfristig aus diesem Teil des Meeres verschwinden werden, auch wenn der Windradbetreiber das Gegenteil behauptet. Aussagekräftige Studien dazu gibt es bisher wenige. Die Fronten sind verhärtet. Hier läuft doch etwas falsch. Dabei haben wir doch hier ein Atomkraftwerk, das jeden Tag genau das produziert, was von den Haushalten an Strom konsumiert wird. Biquets Boot fährt in Richtung Hafen zurück. An der Küste in Sichtweite des zukünftigen Windparks liegt das Atomkraftwerk Penly. Bei Le Triport liegen mit Atom- und Windkraft zwei Pfeiler der zukünftigen französischen Energiepolitik nur wenige Kilometer voneinander entfernt. In Penly sollen zwei neue Reaktoren gebaut werden. In ganz Frankreich sind es mindestens 6. Zwei Drittel der Menschen in Frankreich begrüßen den Ausbau. Und auch in Le Triport kommt der Ausbau des Atomkraftwerks gut an. Ich kenne hier quasi keine Menschen, die sagen, ich bin gegen Atomkraft. Und ich selbst bin davon überzeugt, dass es ein gutes Projekt für die Region ist, sagt Laurent Jacques, der Bürgermeister von Le Triport. Das Vertrauen in die Atomkraft sei groß, so der Bürgermeister. Schon jetzt profitieren viele Orte in der Region wirtschaftlich vom Atomkraftwerk. Vom Neubau der Reaktoren erhofft sich der Bürgermeister Arbeitsplätze. Da werden ja tausende Menschen arbeiten. Die können natürlich nicht alle von hier kommen. Die müssen erstmal ausgebildet werden. Aber die Idee ist, dass 50% aus der Region stammen. Mit dem Offshore-Windpark sei das anders. Sein Ort bekomme nichts dafür. Er sagt, wenn Tourismus und Fischerei getroffen würden, drohten hunderte Arbeitsplätze wegzufallen. Der Chef der Fischereikooperative Olivier Becquet will sich nicht damit zufrieden geben, dass die Fischer Ausgleichszahlungen bekommen, wenn sie das Gebiet während der Bauphase ab dem nächsten Jahr nicht mehr anfahren dürfen. Auch wenn alle Genehmigungen erteilt wurden, hat er mit anderen Fischern zusammen eine Petition beim Europäischen Parlament eingereicht. So einfach aufgeben ist für ihn keine Option.
Bei Fischern in der Normandie stoßen die Offshore-Windkraftpläne von Präsident Macron auf erbitterten Widerstand. Eine Touristenattraktion ist es zwar noch nicht auf Lanzarote, aber ein großer Erfolg für ein Team der spanischen Universität Pamplona. Es hat ein System entwickelt, das Vulkangebiete mit sauberem Strom versorgen kann. Mehr von Franka Welz.
Zwei junge Frauen in leuchtend gelben Sicherheitswesten sitzen in einem Vulkanfeld und schrauben an einer futuristisch anmutenden Apparatur herum. Eine davon ist die Ingenieurin Leire Catalan. Meine Motivation ist, etwas schaffen, das es bisher nicht gibt auf der Welt, wie diese Anlage. Außerdem hilft das dem Planeten, weil wir eine natürliche Ressource nutzen, ohne ihm zu schaden. Die natürliche Ressource ist Hitze, die sich an dieser Stelle des Timanfaya-Nationalparks nur wenige Meter unter der Oberfläche findet. Das gewünschte Ergebnis, daraus Elektrizität zu erzeugen. Geothermie wird auch anderswo genutzt, aber nirgendwo so wie in diesem Forschungsprojekt, erklärt Professor David Astrain. Er leitet die Forschungsgruppe aus dem nordspanischen Pamplona. Das ist ein neues System. Im Vergleich zu konventionellen Anlagen kommt es ohne Turbinen aus, die mit Wasserdampf angetrieben werden. Das hier muss man nicht so groß bauen. Das Team trägt einen der Prototypen zu seinem Bestimmungsort. Ein 2 Meter langer Metallstab. Von seinem oberen Ende stehen mehrere Module seitlich ab, als würde ein Greifvogel seine Flügel ausstrecken. Behutsam senken die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Stab in ein Loch hinab. Es handelt sich einfach um ein Loch im Boden, in das wir einige Röhren mit Wasser einbauen. Das Wasser transportiert die Wärme nach oben zu den thermoelektrischen Modulen, die sie dann direkt in Strom umwandeln. Die Module bestehen aus mehreren Halbleitern. In dem System bewegen sich Elektronen zum kühleren Ende. Dabei entsteht eine elektrische Spannung. Je größer der Temperaturunterschied, desto höher die Thermokraft. Ein Infrarotthermometer misst zwischen 33 und 37 Grad Oberflächentemperatur. Und in 2 Metern Tiefe? 426 Grad heiß sei die Luft, die dort austrete, sagt Patricia Alegria, die ihre Dissertation über das Projekt geschrieben hat. Den Strombedarf einer vierköpfigen Familie könne eines dieser Geräte abdecken. Wenigstens hoffen sie das. Noch jemand setzt darauf, dass das neue System hält, was es verspricht. Diese Energie, die wir aus der Erde bekommen, die haben wir 365 Tage. Damit wollen wir den Energiebedarf des Nationalparks decken, damit wir dafür keine fossilen Energieträger mehr brauchen. Pascual Gil Munoz ist der Direktor des Timanfaya Nationalparks. Schon bald soll das Restaurant am Aussichtspunkt Islote de Hilario mit Strom aus den neuen Anlagen versorgt werden. Hier befindet sich auch das Testgelände, weitgehend unbeachtet von den Touristen, die sich zeigen lassen, was passiert, wenn ein Parkmitarbeiter einen Eimer Wasser in eine in den Boden eingelassene Röhre gießt. Und Sekunden später ein Wasserdampfstrahl fauchend in die Höhe schießt. Wesentlich unspektakulärer als bei den künstlichen Geysiren auf Lanzarote, aber dafür entscheidender geht es einige Wochen später im Labor der Forschungsgruppe in Pamplona zu. Patricia und David sitzen vor einem Computermonitor, blicken konzentriert auf mehrere Kurven. Eine davon zeigt, die Anlage liefert konstant Strom. Nachts, wenn der Temperaturunterschied größer ist, etwas mehr als tagsüber. Professor David Astrain. Wir gewinnen etwa 120 Watt ohne Unterbrechung. Mit diesem System könnten wir also auf Lanzarote 5-mal mehr Energie herstellen als mit Photovoltaikanlagen. Die Technologie ist etwa auch für eine weitere Kanareninsel interessant, La Palma. Der jüngste Vulkanausbruch dort ist keine 2 Jahre her. Unter mancher provisorischen Straße war es zum Beispiel Ende November in nur wenigen Metern Tiefe noch 700 Grad heiß.
Strom aus Erdwärme. Ein spanisches Wissenschaftlerteam forscht auf Lanzarote. Die Deutsche Post will das Briefporto früher erhöhen als bisher geplant. Jörg Sauerwein.
Zuletzt hatte die Deutsche Post das Briefporto Anfang 2022 angehoben. Seitdem kämpft sie nach eigenen Angaben mit drastisch gestiegenen Kosten. Die Inflation, höhere Energiepreise und der Tarifabschluss für die Beschäftigten in diesem Jahr auf der einen Seite und auf der anderen weiter deutlich sinkende Briefzahlen. Deshalb sagt Postvorstand Nicola Hagleitner, es führe an einer vorzeitigen Erhöhung des Portos kein Weg vorbei. Denn die tatsächlichen Kosten und Briefmengen weichen laut Post deutlich von den Prognosen der Bundesnetzagentur ab. Die waren vor gut anderthalb Jahren die Basis für die letzten Porto-Obergrenzen. Die Deutsche Post hat zwar in den vergangenen Jahren mehrfach Rekordgewinne eingefahren, die seien zuletzt aber nicht in Deutschland, sondern hauptsächlich im internationalen Geschäft erzielt worden, heißt es vom Bonner Konzern. Außerdem liege der Preis für den deutschen Standardbrief weit unter dem europäischen Durchschnittspreis von 1,33 Euro. Das hatte auch die Bundesnetzagentur vor einiger Zeit schon bestätigt. Die Behörde muss jetzt die Argumente der Post prüfen. Wenn sie die als überzeugend ansieht, beginnt ein neues Verfahren, an dessen Ende nach einigen Monaten der Spielraum für ein höheres Porto festgelegt werden könnte. Denkbar ist dann eine Erhöhung des Briefportos schon Anfang 2024 und nicht, wie bisher erwartet, erst ein Jahr später.
Versicherungsombudsmann. So heißt eine Verbraucherschlichtungsstelle, die sich um Streitigkeiten in Versicherungsangelegenheiten kümmert. Über ihre Tätigkeit im Jahr 2022, Anja Nils.
Bei Ärger mit der Versicherung kann der Versicherungsombudsmann helfen. Die als selbstständiger Verein organisierte Verbraucherschlichtungsstelle prüft unabhängig und neutral auf Grundlage von Recht und Gesetz und kann auch Entscheidungen treffen, erklärt der Ombudsmann Wilhelm Schluckebier.
Die Mitgliedsunternehmen 275 deutsche Versicherer haben uns die Befugnis anvertraut, bis zu einem Beschwerdewert von 10.000 Euro für sie bindend zu entscheiden. Die Kompetenz reicht darüber hinaus bis zu einem Beschwerdewert von 100.000 Euro. In diesem Segment können wir aber nur Empfehlungen abgeben. Allerdings erreichen wir interessanterweise mit der Befugnis bis zu der 10.000-Euro-Grenze etwa 90% aller Beschwerdeverfahren.
Ein geeigneter Fall für den Ombudsmann wäre zum Beispiel, wenn die Versicherung des Unfallverursachers zwar den Schaden am Auto, aber nicht den Transport des Wagens zum Lackierer übernehmen will. Darauf sollte dieser Versicherte zum Beispiel sitzen bleiben.
Dass bei 41,70 Euro oder wie viel das jetzt war, sich eine Versicherung weigert, diese Kosten zu übernehmen, zumal im Gutachten ja diese Kosten mit aufgeführt waren, ist für mich unverständlich.
Fast 16.000 Beschwerden landeten im vergangenen Jahr auf Schluckebiers Schreibtisch. Das sind fast 16% weniger als im Jahr davor. Das liege auch daran, dass es keine Sondereffekte durch Beschwerdeserien gab, wie zum Beispiel im Jahr davor rund um die Dieselabgasaffäre.
Wir hatten 2021 etwa 400 Beschwerden, im letzten Jahr waren es noch 50. Das liegt daran, dass der Bundesgerichtshof viele zuvor umstrittene Rechtsfragen geklärt hat und dann die Behandlung dieser Fälle auch schon durch die Rechtsschutzversicherer dann auf einer besseren und rechtssicheren Grundlage erfolgen konnte.
Zugenommen haben aber die Fälle, wo es um Leistungen der Kraftfahrzeug-Kaskoversicherung und der Reiseversicherung geht, weil die Menschen nach der Corona-Zeit wieder mehr verreist seien. Im Zusammenhang mit den Überschwemmungen im Ahrtal habe es allerdings bisher nur 150 Schlichtungsanträge gegeben. Das könnte auch daran liegen, dass die strittigen Summen in einigen Fällen zu hoch sind. Das Haus von Heinz und Monika Sicken im Wert von 500.000 Euro musste nach der Flut abgerissen werden. Trotz Gebäude- und Elementarversicherung sollen die beiden nun gar nichts bekommen, erzählen sie vor einem Jahr im SWR.
Die Enttäuschung ist groß für die Versicherung, weil die haben ja ein Gutachten schon rausgeschickt und hatten gesagt, wir bezahlen ja. Das war für mich ja dann okay.
Ging ja nur um die Höhe.
Okay, ne? Nur um die Höhe. Also die kamen ja raus und haben uns dann angeboten und dann auf einmal sagen sie, nein, es gibt kein Geld.
Nur wenn die Differenz zwischen Angebot der Versicherung und Forderung der Versicherten unter 100.000 Euro liegt, könnte Wilhelm Schluckebier vermitteln. Das kann er auch, wenn es darum geht, welche Versicherung überhaupt zuständig ist. Wie in diesem Fall.
Ein junger Mann führt in einer der Garage seiner Eltern Schweißarbeiten an seinem Fahrzeug durch. Das Fahrzeug gerät in Brand. Der Brand greift auf die Garage und das anstehende Gebäude über. Und er möchte nun, weil er meint, er habe alle Versicherungen, entweder von der Privathaftpflicht oder von der Kfz-Haftpflicht den Schaden ersetzt bekommen. Und ein Versicherer verweist auf den anderen.
Hier mussten beide Versicherungen einen Teil bezahlen, weil der Brand zwar durch ein Schweißgerät verursacht wurde, aber während einer Arbeit ausgebrochen ist, die dazu diente, das Auto wieder fahrtauglich zu machen. Mitunter läuft das Schlichtungsverfahren auf einen Vergleich hinaus. Manchmal bekommen die Versicherten am Ende das, was sie sich vorstellen. Mitunter muss Schluckebier seinen Klienten aber auch erklären, dass die Versicherung recht hat. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher ist das Schlichtungsverfahren kostenfrei und ohne Risiko, weil ihnen der Rechtsweg nach wie vor offen steht, wenn sie mit dem Ergebnis des Schlichtungsverfahrens nicht einverstanden sind.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Für 3 Wochen bei einer Mütter- oder Väterkur die Akkus wieder aufladen. Rund 70 spezialisierte Kurkliniken bieten Unterstützung an. Der Verbrauchertipp von Ulrike Schuld.
Arbeiten und Geld verdienen, die Kinder versorgen, den Haushalt erledigen. Viele sind ausgelaugt davon, das alles unter einen Hut zu kriegen. Deshalb können Eltern Anspruch auf eine Kur haben. Bei manchen kommt sogar noch eine chronische Erkrankung, ein Todesfall in der Familie oder eine Trennung dazu.
Das stellt ja Mütter und Väter vor große Herausforderungen und kann dann halt einfach auch zu körperlicher Überanstrengung führen, emotionaler Erschöpfung, ne, bis hin zu wirklich gesundheitlichen Beschwerden. Und sag mal, diese Schlagworte Stress, Mehrfachbelastung, Kraftlosigkeit, Schlaflosigkeit, das sind auf jeden Fall Anzeichen für Kurbedürftigkeit.
Das sagt Katharina Fritsche vom Landesverband der AWO in Sachsen, also von der Arbeiterwohlfahrt. Doch wie sieht der Weg für Mütter und Väter zu einer Kur aus? Yvonne Bovermann, Geschäftsführerin des Müttergenesungswerks.
Eigentlich klingt es sehr leicht. Ich gehe zum Arzt. Der Arzt kennt sich im besten Fall aus, weiß, dass er in seinem Programm ein Attestformular hat, genau dafür. Man schildert ihm die körperlichen Rahmenbedingungen, die er wahrscheinlich kennt, weil man schon öfters da war.
Wichtig ist laut Bovermann, dass die Beschwerden auf Belastungen im Familienkontext zurückzuführen sind. Der Arzt oder die Ärztin stellt dann ein Attest bzw. eine sogenannte Verordnung aus. Mit diesem Attest können gesetzlich Versicherte dann bei der Krankenkasse den Antrag auf eine Kur stellen.
Und die Krankenkasse im Idealfall bewilligt das und sagt, Sie haben Wunsch- und Wahlrecht, wir haben hier mal ein paar Angebote, passt das oder haben Sie was Eigenes? Das klingt jetzt sehr einfach.
In der Realität sei das aber nicht immer so leicht. Deswegen rät Bovermann dazu, schon vor dem Arztbesuch eine Beratungsstelle aus dem Verbund des Müttergenesungswerks einzuschalten. Die kostenlose Beratung bekommen Eltern unter anderem beim Roten Kreuz, der Diakonie oder der Caritas. Oder eben bei der Arbeiterwohlfahrt. Katharina Fritsche vom Sächsischen Landesverband.
Kinder können bis zum 12. Lebensjahr mit zur Kur. Das kann teilweise sein, weil sie selbst Therapiekind sind. Das heißt, da gibt es dann eine eigene Verordnung vom Kinderarzt. Oder dass sie eben als Begleitkind mitfahren.
Kinder würden häufig auf die 3-wöchige Kur mitfahren, weil das andere Elternteil sie zu Hause nicht allein betreuen kann. Die Kosten für eine Mütter- oder Väterkur sowie in einem bestimmten Rahmen auch für die Anreise übernimmt bei gesetzlich Versicherten die Krankenkasse. Selbst zahlen müssen versicherte Erwachsene nur einen Eigenanteil von 10 Euro pro Tag. Unter welchen Bedingungen man von dieser Zuzahlung befreit wird oder auch wie man Widerspruch einlegt, falls ein Kurantrag von der Krankenkasse abgelehnt wird, auch bei diesen Fragen unterstützt die Kurberatung. Katharina Fritsche von der AWO muss allerdings die Erwartungen etwas dämpfen.
Wir sind wirklich gerade in einer Situation, wo sehr viele Mütter und Väter Kur beantragen wollen. Und sämtliche Kurkliniken im gesamten Bundesgebiet sind bis Ende des Jahres voll. Und dementsprechend voll sind auch die Beratungsstellen.
Deshalb sei es unbedingt zu empfehlen, für eine Beratung vorher einen Termin auszumachen. Und auch sich auf Wartezeiten für eine Kur einzustellen.
Der Verbrauchertipp von Ulrike Schuld. Und das war Umwelt und Verbraucher heute mit Susanne Kuhlmann.